Ich will mich am Anfang ganz kurz vorstellen. So, ich habe schon gesagt, mein Name ist Lukas, ich wohne in Wiesbaden. Ich habe eine Frau, die Lisa, die können wir vielleicht mal hier mal kurz gucken. Das ist die Lisa. Und dann habe ich noch zwei Kinder jetzt gerade, der Levi und der Lias. Und das Bild trifft es eigentlich ganz gut. Also die machen echt, also so rennen die den ganzen Tag rum, ja. Ich weiß, ihr macht eine Hammer-Kinderarbeit, aber die beiden wird es wahrscheinlich sprengen, so, ja. Echte Brennpunktkinder. Und auf jeden Fall, jetzt kriegen wir, meine Frau ist wieder schwanger. Und wir erwarten das Dritte. Im Oktober, preist den Herrn. Und wir freuen uns darüber. Und um ein bisschen was zu uns zu sagen, also ich arbeite Vollzeit bei Christus für alle Nationen, das ist das Werk von Reinhard Bonke. Ich habe auch parallel meinen eigenen Dienst namens God's Power, mit dem wir hier die Evangelisation in Berlin machen. Und in meiner Arbeit für Christus für alle Nationen bin ich 2020 nach Orlando gegangen, wurde dort 6 Monate ausgebildet von dem Nachfolger von Reinhard Bonke, Daniel Kolender selbst. Und nach diesen 6 Monaten bin ich unverhofft in die Organisation der Großevangelisation in Afrika reingerutscht. Für die Christus für alle Nationen nicht kennen, wir sind ein Missionswerk oder ein Evangelisationswerk, das so Veranstaltungen macht, da kommen an einem Abend ganz easy 100.000 Menschen. Ja, also die stehen dann alle 100.000 Menschen hier von einer Bühne. An der größten Veranstaltung, die wir jeweils hatten im Jahr 2000, waren 1,6 Millionen Menschen an einem Platz, an einem Abend, auf einem Feld. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Und also, aber unser Ziel ist natürlich nicht, Menschen zu sammeln, sondern Christus für alle Nationen hat in den letzten 50 Jahren gesehen, dass über 93 Millionen, wir sind in einem 50-jährigen Jubiläum, über 93 Millionen Menschen Jesus angenommen haben. Und wenn wir das sagen, dann sagen wir nicht, dass sie ihre Hand gehoben haben, sondern die haben eine Karte ausgefüllt, auf der steht, mein Name ist so und so, ich wohne da und da, das ist mein Kontakt, ich habe heute mein Leben Jesus gegeben, ich möchte Kontakt mit der lokalen Gemeinde haben. Also dokumentierte Entscheidungen, die danach auch wirklich in der Gemeinde angekommen sind und nachverfolgt wurden von den örtlichen Kirchen. Und was diese Arbeit mit mir dort gemacht hat, ist, es hat mir eine Vision gegeben. Ich habe gesehen, ich durfte dann 4 Jahre verschiedenen Ländern in Afrika dienen. Ich war Tansania, Sambia, Nigeria, Südafrika, Zimbabwe. Und wir haben dort diese Evangelisation organisiert. Ich habe die Senior Director haben wir es genannt. Ja, ich weiß nicht. Ich habe das Ding geleitet. Ja, und habe dann halt eben auch dort predigen dürfen. Aber das war gar nicht das Ding, sondern das erste Mal. Bei meiner ersten Evangelisation, als ich da in Tansania war, in Kahama, und das selber organisiert hatte für 4 Monate, da gestanden habe, geschwitzt, wusste nicht, was passiert und so weiter. Und dann an diesem Abend da war, als Daniel das Evangelium gepredigt hat, und ich stand zu dem Zeitpunkt, das war der dritte Abend von der Evangelisation, stand ich mitten im Feld, mitten zwischen, an dem Abend wahrscheinlich so 60.000 Menschen, die da waren, oder nehmen wir mal 50. Und ich stand da in dem Feld und auf einmal bin ich gerade mitten im Altarruf, stehe ich da. Und guck mich um und sehe, wie muslimische Frauen komplett in Burka, nur noch so, wo wirklich nur die Augen sehen kannst, unter Tränen ihr Leben Jesus geben. Und nicht eine oder zwei, sondern in meiner Sichtweite 100, mindestens, gleichzeitig. Ich habe gesehen, natürlich konnte ich nur beurteilen, was man mit dem Auge sehen kann, erkennen kann. Ich habe gesehen, dass da Drogensüchtige, Alkoholiker, die waren so, die Bars sind einfach so Holzhütten, einfach so selbstgezimmerte Holzhütten, die stehen da eine ganze Reihe lang. Die kamen da raus, haben unter Tränen ihr Leben Jesus gegeben. Die Leute dort sind nicht weniger, also die verlorenen Leute dort sind nicht weniger verloren als die Leute hier, die verloren sind. Ganz im Gegenteil sogar. Ich habe ja 4 Monate da gelebt. Es hat keiner darauf gewartet, dass ich da hinkomme und dann bekehren sich alle. Ganz im Gegenteil. Sondern die Kraft des verkündeten Evangeliums wurde mir in dem Moment bewusst. So, es hat mich so gepackt. Und ich habe das dann 3-4 Jahre gemacht, aber in den Jahren hat Gott angefangen zu sprechen und zu sprechen und zu sprechen und hat gesagt, bist du bereit, den Preis, den Reinhard in Afrika bezahlt hat, in Deutschland zu bezahlen? Bist du bereit, dasselbe auch in Deutschland zu machen? Das zu organisieren, die Vorarbeit auch zu leisten, bis wir die 100.000 Leute sehen, die Jahre reinzugeben, die Energie reinzugeben, die Kraft reinzugeben. Ich habe gesagt, ja. Und so kamen wir zu dem Punkt, dass wir dann irgendwann unseren eigenen Dienst namens God's Power gegründet haben. Und da werde ich gleich ein bisschen was dazu erzählen. Aber jetzt müsst ihr verstehen, jetzt habe ich über 4 Jahre in Afrika gedient. Ja, in verschiedenen Ländern und überall war das Gleiche. Wenn du in Afrika predigst, dann sind die Menschen lebendig. Ja, die sagen Amen und die sagen Halleluja. Ja, und was ich ganz besonders liebe, ja, wenn die Frauen mögen, was du predigst, und das ist kein Witz, und wer es kennt, kann es bestätigen, was ich liebe, ist, wenn du predigst und die Frauen mögen, was du sagst, dann machen die in der Predigt währenddessen einfach, ja, stimmt oder stimmt nicht? Stimmt, oder? Stimmt. Ich liebe es, es ist das Allerbeste, ja, also, pass auf, wenn du mich heute motivieren willst, wenn die Predigt irgendwie langweilig wird, ja, wenn du nicht weißt, so, okay, der Junge, der wird zu langweilig oder der hat keine Energie mehr oder keine Kraft, ja, mach einfach, komm, wir üben das mal, 1, 2, 3, come on, ja, dann mach einfach, und dann werde ich direkt 180% energetischer, okay, aber, viel mehr als für mich, mach es für dich. Weißt du, Amen heißt, so sei es. So sei es. Und manchmal, das hat meine Älteste zu mir gesagt in der Gemeinde, manchmal kommt der Punkt, da müssen wir mit Gewalt den Himmel auf Erden ziehen. Und wenn ich heute sage, heute wirst du dein Wunder erleben, dann sagst du Amen. Nicht für mich, sondern für dich, weil du sagst, so sei es in meinem Leben. Wenn ich sage, heute wirst du geheilt, dann sagst du Amen. Amen. So sei es in meinem Leben. Heute erlebst du Durchbruch. Dann sagst du Amen. 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 So sei es in meinem Leben. Amen. Manchmal müssen wir den Himmel auf Erden ziehen. Sag Amen. 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 Und ihr Lieben, dann haben wir angefangen, haben Evangelisation in Deutschland gestartet. 2022 haben wir unsere erste Abonnentendienst gegründet, dann auch zum 1.1. und haben dann auch direkt unsere erste Evangelisation gemacht in Bamberg. Das war der Hammer. Und ach, ich weiß gar nicht, ob ich ein bisschen was darüber erzählen. Also was da Gott für Wunder getan hat, das hat also alles gesprengt, was ich jemals an Vorstellungskraft hatte, an Glaubenskraft hatte, bis zu dem Zeitpunkt. Und ich war total bewegt von dem, was Gott getan hat. In der Vorbereitung, also auf dem Event selber auch, aber in der Vorbereitung. Aber da komme ich vielleicht ein andermal zu, wenn wir über Glauben sprechen. Und haben dann unsere erste Evangelisation gemacht, 2022, haben dort gesehen, dass über 5000 Menschen kamen vorbei, haben das Evangelium gehört. 211 haben ihr Leben Jesus gegeben. Und sagen wir, von den 211 kamen 0,75 in der Gemeinde an. Ja, oder sagen wir mal 1,2. Ich glaube, einer war mal da und ist dann wieder gegangen. Was natürlich, also in dem Moment ein hartes Brot für mich war. Das hat mich wirklich immer innerlich frustriert. Wir machen keine Evangelisation, damit Leute irgendwie eine Hand auf dem Feld heben. Das ist nicht der Plan. Wenn ich will, dass du die Hand hebst, sage ich, heb mal die Hand. So. Wir treffen Entscheidungen für die Ewigkeit. Wir wollen, dass diese nicht nur für den Moment gelten, sondern dass da Jünger draus werden. Dass Menschen wirklich in den Prozess reinkommen, wo sie Teil dieser Gemeinde sind. Mein Gebet und meine Hoffnung, mein Glaube ist, nach der Berlin-Evangelisation diese Gemeinde doppelt so voll ist. Doppelt so voll ist. Und das bete ich für jede einzelne Gemeinde. Und das hat mich echt frustriert. Und wir haben dann viel Zeit, nicht nur ich, sondern ganz viele andere Evangelisten aus dem CFAN-Kontext, der aber hier in Deutschland aktiv sind, haben unsere Köpfe zusammengesteckt, haben einfach Trial and Error, einfach Sachen probiert und geguckt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und haben an einem Konzept gearbeitet, wie kann man Leute einfach in die Gemeinde reinkriegen? Wie können Leute, die wirklich auf der Straße ihr Leben Jesus geben, Teil der Gemeinde werden? Und haben dann im nächsten Jahr, 2023, habe ich eine Evangelisation wieder gemacht in Friedrichshafen. Und das war genial. Wir haben die Strategie ein bisschen geändert. Die ist dann viel ähnlicher zu dem, was wir hier machen. Und zwar kamen wir nämlich schon 14 Tage oder 10 Tage vor der Evangelisation, kamen wir schon mit 100 Evangelisten in die ganze Region Friedrichshafen, haben den Gemeinden strategisch dort gedient, wo sie es wollten. Also wenn jetzt der Lichtblick gesagt hat, wir wollen hier direkt in der Hebelringstraße... Havelländerring, in der Havelländerringstraße, im Haus Nummer 5, brauchen wir Outreaches. Dann schicken wir Evangelisten in die Havelländerringstraße Nummer 5 und dann klopfen die bei den Leuten an der Tür. Amen. Und haben halt eben so strategisch 10 Tage lang den Gemeinden in der ganzen Region dort gedient. Und dann haben wir das Ganze abgeschlossen mit 4 Tagen von der Großevangelisation direkt am Bodensee. Und das Krasse ist, wir haben gesehen, dass in diesen 14 Tagen haben 1203 Menschen haben eine Entscheidung für Jesus auf der Straße getroffen. 509 haben uns ihre Kontaktdaten gegeben, haben gesagt, ich bin so und so, wohne da und da, komme von da und da, ich möchte von der lokalen Kirche kontaktiert werden. Und wir haben gesehen, dass durch das Training, was wir gemacht haben, ich weiß nicht, ob ihr schon hattet, das Erstkontakttraining, aber sonst werden wir auch nochmal eins davon haben. Dafür ist ganz wichtig, dass ihr alle in die WhatsApp-Community kommt, wenn ihr noch nicht drin seid. Aber dass wir dieses Training implementiert haben und gesehen haben, dass über 100 Leute, von den 509, die uns die Kontaktdaten gegeben haben, knapp 100, von denen wir wissen, kamen in der Gemeinde an und sind jetzt Teil der Gemeinde. Gemeinden sind gewachsen am ersten Wochenende um 25-30% teilweise. Es war wirklich genial. Ja, ein Pastor hatte 60 Gemeindemitglieder. Und die haben aber alle, der hat alle motiviert, der hat alle, wir müssen jetzt richtig investieren, die haben so viele Kontaktdaten gekriegt, wir müssen jetzt richtig investieren, der hat alle motiviert und mobilisiert. Und am nächsten Sonntag waren es 15 neue Leute in der Gemeinde. Alle von der Straße, die da ihr Leben Jesus gegeben haben. Und es ist möglich und es geht. Und wir haben gesehen, dass wir fast schon biblische Bekehrungszahlen sehen, sage ich mal, in dem Sinne, zumindest in Prozenten von dem, was Jesus gesprochen hat. Ja, also 509, 100 sind 20%. Und als Jesus von Samenausstreuung gesprochen hat, hat er davon gesprochen, dass 75% nicht aufgehen und 25% auf guten Boden fallen. Deswegen habe ich mir gedacht, sind wir gar nicht in so einer schlechten Ratio. Amen. Wir pushen es natürlich. Jesus hat gesagt, wir werden Größeres tun. Das heißt, wir pushen weiter auf 50, 80, 100%. Aber es hat mich total gefreut. Und jetzt haben wir natürlich noch weiter daran gearbeitet. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wir hier in Berlin nochmal was ganz anderes sehen werden. Wir hatten jetzt Berlin schon von vornherein dieses Jahr, was Gott vorbereitet hat, ist so krass. Wir machen ja jetzt die City of Life, vielleicht können wir das ganz kurz anwerfen. Ich will gar nicht so viel Werbung machen, ich will ja noch jemand kurz predigen. Wir haben die City of Light in Berlin und am 13.09. werden wir im Lustgarten Berlin sein. Da werden wir werden jeden Abend, also mit großer Bühne, jeden Abend mit großer Band, mit allem drum und dran, beziehungsweise jeden Tag, teilweise sind es auch tagesweise. Wir haben echt gekämpft, die Stadt war nicht wirklich kooperativ, aber der Herr ist mit uns, Amen. Und wir haben im Lustgarten Berlin, direkt vor dem Pergamonmuseum, eigentlich der erste Platz vor dem Pergamonmuseum, haben wir einen Platz gekriegt und werden da am 13.09. von 18 bis 21 Uhr sein. Da müsst ihr alle dazukommen, bringt alle. Ihr habt alle Flyer hier, guck mal, ihr habt alle Flyer, die habe ich nicht gedruckt, damit die jetzt irgendwo schön versauern, sondern nehmt die alle mit, verteilt die überall. Ihr kriegt eine Million Flyer, wenn ihr wollt. Also wirklich, nehmt die, und da meine ich ganz ernst, also wenn wir eine Million drücken müssen, drückt mal eine Million. Nehmt die, verteilt die an eure Freunde, ladet die an. Wir haben auch verschiedene, eigentlich sollten wir verschiedene Modelle haben. Was immer dir am besten gefällt, sucht das aus. Wenn wir nur eins haben, dann war das Gottes Plan, dass wir genau dieses Modell hier heute haben. Amen. Und nicht die, mein Team hat nichts falsch gemacht. Nein, aber nehmt die wirklich, verteilt die, ladet ein, bringt Leute mit. Wir werden das Evangelium predigen. Es wird kein wildes Bubu sein, sondern wir werden einfach das Evangelium so simpel wie möglich predigen, dass jeder Einzelne es verstehen kann. Und dann am Samstag sind wir direkt auf dem Alexanderplatz, auch wieder große Bühne, alles drum und dran, bauen alles auf. Wir bauen in der Nacht alles ab, am Morgen alles auf. Es wäre super, wenn wir ein paar Leute finden, die mitarbeiten wollen. Und am Sonntag, was mich besonders freut, sind wir direkt vorm Brandenburger Tor. Am Platz des 18. März ist auch wieder große Bühne, alles drum und dran. Es wird richtig genial. Also wir erwarten, ich sag mal, gut, bis jetzt habe ich immer so gesagt, zwischen 1500 bis 2500 Leute pro Abend. Nachdem gestern aber jetzt auf der Konferenz das ganze Ding richtig eskaliert ist und der Pastor gesagt hat, wir kommen mit allen Leuten, können wir auch irgendwo 7000 werden. Also wir werden sehen, ja, was der Herr so tut. Also es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Aber was wir vorher machen, sind diese 14 Tage Outreaches oder beziehungsweise diese 10 Tage, 11 Tage Outreaches, die vorher Vorfeld laufen. Und da seid ihr alle herzlich eingeladen, mit dazu zu kommen, einfach dabei zu sein, mit rauszugehen. Wir werden auch Outreaches hier in der Region machen. Und dann, was ich auch noch mal ganz kurz ansagen will, was auch ganz wichtig ist, und dafür danke ich euch von ganzem Herzen, vor allem Marc, haben wir auch eine Parallel zu den Nachtveranstaltungen. Weil ich habe überall Genehmigungen. angefragt. Wir haben über 40 Genehmigungen in Berlin angefragt und die haben uns nichts gegeben. Und am Ende hat Gott aber die Türen zack aufgemacht. Und das heißt, wir haben die drei Plätze gekriegt und wir haben den Stadtpark Lichtenberg gekriegt. Und wir werden im Stadtpark Lichtenberg ein großes Kinderfestival machen. Das wird von Donnerstag bis Samstag laufen, immer vor der Evangelisation in der Stadt. Und dazu seid ihr alle herzlich eingeladen. Bringt eure Kinder mit, bringt die Freunde von euren Kindern mit. Ja, ladet alle herzlich dazu ein. Alles ist kostenlos. Wir haben eine Hüpfburgen, Kinderspiele, was auch immer, Popcorn, Süßigkeiten und so weiter. Und ihr wollt ganz besonders dabei sein, ihr wollt ganz besonders unterstützen, weil Marc und sein Team, die werden da richtig mithelfen, die unterstützen uns so krass, die machen da eigentlich fast alles, um ehrlich zu sein. Und deswegen, also, ich weiß nicht, ob du schon musstest, aber nein, aber danke euch so sehr für euer Herz, dass ihr euch da auch weiter investiert und da mitmacht, es ist so krass. Also, richtig genial. Und ich will euch einfach ganz kurz ein Video zeigen, von einem Zeugnis von einem Mann aus Friedrichshafen. Weil die Bekehrungen, die wir sehen, sind echt. Und die Sachen, die Gott macht, auf solche. Ganz kurz nochmal eine Minute zurück. Ich will euch das Zeugnis einfach ganz kurz zeigen. Weil das, was Gott macht, ist real. Und wir reden von echten Bekehrungen. Ich rede nicht von Eintagsfliegen. Und ich erwarte wirklich, dass, was Gott zumindest in meinem Herzen zu mir gesprochen hat, ist, dass wir in 50 Jahren die Dinge sehen werden, die wir in anderen Ländern aktuell nur von träumen und nur von hören. Aber es geht jetzt darum, dass wir anfangen, den Acker zu pflügen, jetzt darum anfangen, Gas zu geben. Und ich will euch ganz kurz das Zeugnis von Sigi zeigen, weil er ist, glaube ich, einer der ersten wirklichen Früchte davon. Können wir jetzt Video ab? Das Video haben wir gedreht, so ungefähr 4 Wochen nach der Evangelisation. Und es ist so krass, was in dem letzten Jahr passiert ist. Wenn man die Geschichte ganz kennt, ich war ja da. Der Sigi kam am ersten Abend, war sterngranatenvoll, hatte eine Fahne von 4 Metern, also was wirklich 2-3 Meter vor ihm schon gerochen, dass er richtig getrunken hat. Er war am Samstagabend wieder, hat am Freitag sein Leben Jesus gegeben. Das waren alles Originalaufnahmen, die ihr gesehen habt. Hat sein Leben Jesus gegeben. Samstag war er wieder da. Hat sein Leben Jesus wiedergegeben, hat immer noch krass gestunken nach Alkohol. Sonntag kommt er, ich habe schon krass gemerkt, einfach beim auf ihn zugehen, dass es so anders ist. Und er sagt zu mir, weißt du, ich habe heute zum allerersten Mal seit 13 Jahren keinen Alkohol getrunken. Ich bin aufgewacht, ich wollte ein Bier aufmachen und es war wie eine Ohrfeige, die kam, die gesagt hat, was machst du da? Und hat beide weggeschüttet. Und seitdem ist er jetzt Teil der Gemeinde, er ist trocken. Nicht nur das, sondern er ist jetzt im Lobpreisteam. Ich habe jetzt letztens, haben sie mir ein Video geschickt. Vorher war er Straßenmusiker und jetzt ist er Teil des Lobpreisteams in der Gemeinde. Weil Jesus sein Leben radikal gerettet hat. Seine Freundin, oder seine Frau vielmehr, sie sind verheiratet, war so dagegen, dass sie, als sie ihn hingebracht hat, sie ist nicht mal aufs Feld gekommen. Sie hat gesagt, das ist alles Quatsch, du bist ein Spinner, das ist alles Quatsch. Dann hat sie aber gesehen, was in seinem Leben passiert ist. Ist dann mitten in die Gemeinde gegangen, hat sich 2 Wochen nach der Evangelisation, also noch bevor wir das Video gedreht haben, in der Gemeinde bekehrt, hat sich jetzt taufen lassen und die sind beide jeden Sonntag in der Kirche, aber nicht nur jeden Sonntag in der Kirche, sondern sind bei jedem Programm dabei, sind in jedem, am Anfang, der Pastor war aber auch genial, der Kai, der hat den überall hin mitgenommen. Ja, der montags zum Gebet, dienstags zum Frauentreff, egal. Ja, überall, in jede Gruppe mitgeschleift. So. Und haben sich da echt investiert. Und heute sehen wir da wirkliche, echte Frucht. Und was mich so fasziniert ist, dass Gott wirklich keinen Unterschied macht. Sigi hat in seinem Leben Sachen getan bei der Fremdenlegion und so weiter. Der Grund, warum er trinkt, das kommt dir nicht einfach so. Die Menschen, die wir heute angucken und denken, Alter, wie lebst du dein Leben? Da sind ja Dinge passiert. Die haben ja eine Geschichte. Die waren alles mal Kinder wie jedes andere Kind. Aber der Teufel hat angefangen, in ihrem Leben zu klauen, zu stehlen und zu morden. Und weißt du, was mich so bewegt, dass Jesus da keinen Unterschied macht? Dieser Mann hat Menschen getötet bei der Fremdenlegion. Aber Jesus sagt, jeder, Jeder, in Römer 10, 13, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Gott macht keinen Unterschied, ob du arm bist oder reich bist, ob du der Schlimmste bist oder vielleicht in deinem Leben nicht so viel schief gelaufen ist. Es ist egal, wir alle brauchen Jesus und er macht keinen Unterschied. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Da steht keine Frage. Gott macht keinen Unterschied. Und ich will euch auch ein zweites Zeugnis erzählen. Und das ist die Geschichte von einem Jungen, auch hier in Deutschland. Und dafür können wir mal das zweite Bild anwerfen. Und zwar die Geschichte von dem Jungen, den ihr jetzt da seht. Dieser Junge ist nicht christlich aufgewachsen. Seine Eltern hatten nichts mit Kirche zu tun. Seine Familie nach Argentinien gezogen. Dort haben sie dann im Ausland gelebt für mehrere Jahre. Zu dem Zeitpunkt, als sie weggezogen waren, hatten seine Eltern schon die Pläne, sich scheiden zu lassen. Aber was passiert ist, ist, dass im Ausland hat die Familie dann ein bisschen zusammengehalten. Aber als sie zurückkam, ist alles zusammengebrochen. Da ist bei denen zu Hause ist alles kaputt gegangen. Die Eltern haben sich getrennt. Die Mutter musste in der Nachtschicht arbeiten. Und das Problem war, dieser Junge hatte schon immer ein sehr hohes Potenzial, wirklich Mist zu bauen, ja, und echten Quatsch zu machen. Und als dann auch noch seine Mama Nachtschicht arbeiten musste und dann keiner mehr da war, der irgendwie Kontrolle über ihn hatte, ist alles komplett eskaliert. Er hat angefangen mit 12, Komasaufen, Rauchen und so weiter. Aber da war ein Mann, ein stinknormaler Mann, in dem Ort, in dem er gelebt hat. Dieser Mann war einfacher Telekommunikationstechniker. Ja? Und dieser Mann ist zu diesem Jungen gegangen, beziehungsweise zu der Mutter von dem Jungen, und hat gesagt, hey, pass mal auf, wir machen diese christlichen Sommerfreizeiten. Ich zahle alles, ich hole ihn ab, bringe ihn heim, nimm ihn mit, ich tue alles, was nötig ist, damit dieser Junge mitkommen kann. Und die Mutter war, glaube ich, einfach nur froh, dass sie den Kerl mal 10 Tage los war. Und hat gesagt, okay, mach mal, ja, nimm ihn halt mit. Und der Junge, der hat sich an dem Tag an einem Türrahmen festgehalten, als er mit musste da auf diese Freizeit. Aber ist dann mitgekommen. Und hat auf dieser Freizeit aber auch dann in den 10 Tagen ist gar nicht so schlecht gefunden, sondern ehrlich gesagt, auch als sie über Gott gesprochen haben, gut mitgemacht und sich auch daran gefreut. Aber nach dieser Freizeit war nichts mehr da. Er hat dann mit 13 haben sie also immer mehr getrunken, angefangen zu kiffen, mit 14 dann angefangen, chemische Drogen zu nehmen. Aber als er dann auf der Schwelle war, hat dieser Mann ihn noch im nächsten Jahr noch einmal mitgenommen auf eine Freizeit. Er hat sich nochmal investiert, hat nochmal seine Zeit investiert, hat sein Geld investiert, um diesen Jungen noch einmal mitzunehmen. Aber nach dieser Freizeit war wieder alles vorbei und der Junge hat dann irgendwann eine richtig steile Drogenkarriere hingelegt, hat sich mit chemischen Drogen jeden Tag, also komplett aus der Umlaufbahn geschossen und hat sein Leben richtig an die Wand gefahren. Es war der Moment da, dass er mit 18 Jahren, beziehungsweise mit 19 Jahren wusste, okay, das geht jetzt noch 5, 6 Jahre so weiter. Und das war der Moment, wo er so aussah. Es geht jetzt noch 5, 6 Jahre so weiter, aber dann irgendwann werde ich einfach tot umfallen. Oder wahrscheinlich irgendwo in einer Überdosis landen oder sonst irgendwas. Der Junge hat nur noch in der Subkultur gelebt, er war nur noch nachts unterwegs, er war nicht mehr tagsüber draußen. Er hatte keinen Kontakt mehr zu seinen eigenen Eltern, er hatte keinen Kontakt mehr zu seinem Vater oder zu seiner Mutter. Es war komplett nur noch ein Leben, was sich nur noch darf man in der Kirche nicht sagen, aber es war wirklich nur noch ein, also wirklich asoziales Leben. Und mit asozial meine ich außerhalb jeder sozialen Norm. Ja, es war wirklich ein asoziales Leben. Es war das Leben des Jungen war komplett kaputt. Er konnte nicht mehr richtig reden. Er konnte sich nicht mehr artikulieren. Er hat nur noch so gestammelt den ganzen Tag oder gebrabbelt im Endeffekt, weil das Gehirn so kaputt war. Und es war eine ganz große Katastrophe. Ganz große Katastrophe. Aber dann hat dieser Mann, der ihn damals mitgenommen hat auf die Freizeiten, hat ihn noch einmal auf dieser Straße gesehen und ist zu ihm hingegangen und hat mit ihm gesprochen, hat gesagt, hey, sag mal, erinnerst du dich noch an irgendwas, was auf den Freizeiten über Gott gehört hast oder sonst irgendwas? Und der Junge hat gesagt, ganz ehrlich, ich kann nicht an einen guten Gott glauben. Ich habe so viel Schlimmes gesehen. Ich habe so viel menschlichen Abschaum gesehen. Ich kann nicht glauben, dass er irgendwo ein guter Gott ist. Aber der Mann ist dran geblieben, hat einfach die Handynummer genommen von dem Jungen und gesagt, nein, 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 du musst mal zu uns kommen, meine Frau will dich kennenlernen, die Kinder wollen dich nochmal sehen, also nicht kennenlernen, meine Frau will dich nochmal sehen, die Kinder wollen dich nochmal sehen, du musst zu uns kommen, auf jeden Fall, wir laden dich zum Essen ein. Und hat den Jungen immer wieder angerufen, ist dran geblieben, auch wenn der Junge wochenlang nicht dran gegangen ist, als das Telefon immer wieder geklingelt hat, hat trotzdem angerufen. Und dann hat der Junge sich immer breitschlagen lassen und ist zu denen zum Essen gekommen. Und der Mann hatte nur eine Leier. Dieser einfache, ich nenne es immer Elektriker, Telekommunikationstechniker ist zu schwer, ja? Der einfache Elektriker hat einfach da gesessen und hat über Jesus, nur eine Leier. Der hat nicht eben versucht, nett zu sein. Der hat gesagt, ja, also, wenn er gesagt hat, so, ja, Bundesliga, dann hat er nur, na ja, Bundesliga ist gut, aber Jesus. Und er hat diesen Jungen einfach zu sich aufgenommen, ist immer dran geblieben, hat ihn eingeladen, hat ihn zu sich geholt. Und irgendwann hat er die einzigste christliche Lüge gesprochen, die es irgendwann in den Himmel schaffen wird. Ja? Und diese Lüge war, als der Sommer kam und diese Freizeiten wieder da waren auf dem Kalender, ist er zu diesem Jungen gegangen und hat gesagt, du, ich habe ein großes Problem. Ein Junge, der so aussieht. Ja. Ich habe ein großes Problem. Wir machen ja die Sommerfreizeiten. Ich habe einfach keine Mitarbeiter. Ja? Du musst ganz dringend mitkommen auf diese Freizeit. Wir brauchen dich unbedingt, dass du dabei bist. Ja? Ich kenne die Background-Geschichte. Ich weiß, dass Eltern ihre Kinder abgemeldet haben, ja? Als sie gehört haben, dass er mitkommt. Also, aber der Mann war einfach eisern. Er hat gesagt, nein, nein, du musst auf jeden Fall kommen. Ich brauche dich unbedingt. Ich kann diese Freizeit nicht machen, wenn du nicht mitkommst und so weiter. Und der Junge hat sich immer mit breitschlagen lassen und ist mitgefahren auf die Freizeit. Und hat auf dieser Freizeit zum ersten Mal gesehen, wie diese Christen zusammenleben. Er hat gesehen, welche Liebe sie untereinander haben. Und diese 10 Tage waren wie Himmel. Auch wenn die Christen dachten, sie haben Probleme. Als er es gesehen hat, hat er gesehen, er hat noch nie so eine heile Welt gesehen. Und wirklich heile, schöne Welt. Und er hat noch viel mehr als das, hat er gesehen, wie all diese Christen immer zusammen gebetet haben. Und auch wenn sie es manchmal nicht gesehen haben, hat er da gesessen und gesehen, okay, Die beten, es passiert. Zufall. Irgendwann war es ein Zufall zu viel. Und als er von dieser ersten Freizeit dann weggefahren ist, hat er in seinem Herzen angefangen zu beten, hat gesagt, okay, Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn das alles irgendwie nicht irgendwie Show war oder Zufall oder sonst was, dann rette mich auch. Und Gott hat, ganz anders als der Junge erwartet hat, angefangen, hat ihn übernatürlich von allen Drogen befreit, ohne irgendeine Therapie, ohne alles, hat ihn in eine Isolation geführt und so weiter, bis das nächste Jahr kam und wieder die Sommerfreizeiten vor der Tür stand und dieser Mann wieder geklopft hat und gesagt hat, hey, du musst auf jeden Fall mitkommen. Da sah der Junge auch schon um einiges besser aus. Aber er ist einfach da dran geblieben, an ihm hat gesagt, du musst auf jeden Fall wieder mitkommen. Und auf dieser zweiten Freizeit war der Junge dann dabei, und hat an der Mitte der Freizeit irgendwann nach 4-5 Tagen hat er mit dem Mann dann an dem Lagerfeuer gesessen bis tief in die Nacht und um 4 Uhr morgens hat der Mann irgendwann gesagt, weißt du, ich glaube wirklich, dass es Zeit ist, dass du Jesus dein ganzes Leben gibst, dass du ihn zum König über alles machst, dass du dein ganzes Leben ihm unterordnest, dich reinwaschen lässt von ihm und von heute an nur noch mit ihm läufst. Und der Junge hat ja gesagt, von Herzen ja gesagt. Sie haben gemeinsam gebetet. Der Junge ist an dem Abend ins Bett gegangen. Und er hat die Augen geschlossen. Und er hat wie ein Foto gesehen. Ein echtes Foto. 3D, HD, Full Picture, alles, ja. Von einer Waldlichtung bei Nacht mit dem Mond da. Und da musste da ist so ein Wolf gerade in die andere Richtung gelaufen und er hat nach hinten geschaut, der Wolf war richtig böse. Und der Junge ist erschrocken, weil es so echt war. Und er ist aufgewacht, hat die Augen aufgemacht, hat die Augen wieder zugemacht. Er hat ja noch nie irgendwas, sowas in die Richtung überhaupt nur gehört, dass es sowas gibt. Hat es aber erlebt. Und hat die Augen wieder zugemacht und sieht genau dasselbe Bild. Und in dem Moment wusste er, das war der Teufel, der gerade sein Leben verlassen musste und er ist richtig sauer. Der Junge war von dem Tag an gerettet und frei. Und das war ich, als ich 19 Jahre alt war. Und hätte nicht ein Mann sich investiert, hätte nicht ein Mann das Evangelium immer wieder, nicht mit irgendwelchen Larifari, sondern Jesus, 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 wäre ich heute tot. Und ich weiß es, weil ich weiß, da war ein junger Mann, der war, also wir wurden oft zusammen verglichen, der sah genauso aus wie ich, der war genauso drauf wie ich. Wir wurden oft, also Leute, die uns kannten, haben oft gesagt, ja, du bist ja wieder René, du bist ja wieder René, du bist ja wieder René. Ihr zwei seid ihr Brüder, der Leute haben echt gefragt, wenn wir uns kennengelernt haben. Und vor, weiß ich nicht, zwei, ach, nee, ich habe irgendwie Corona ausgeblendet, ich war so viel unterwegs, war nur am Reisen. Es muss 5 Jahre her gewesen sein. Vor 5 Jahren habe ich gesehen, dass bei Facebook auf einmal überall so Dings aufgetaucht sind. So Rest in Peace, was auch immer. Hab geguckt, hab einen Zeitungsartikel gesehen. René ist mit einem Schlauch in den Wald gegangen bei Nacht und hat sich einfach erhängt, weil ich nicht mehr konnte. Und ich wusste in dem Moment, das wäre genau mein Schicksal gewesen. Das wäre genau mein Leben gewesen. Das wäre alles, was passiert wäre, hätte Jesus nicht seine Gnade über mir einfach unverdient ausgegossen. Aber es kam nicht einfach so, sondern es kam, weil ein Mann stinknormaler Elektriker. Der Mann ist kein Pastor, der hat keine Gemeinde, der hat keinen Dienst, der ist kein Evangelist, der ist einfach ein Elektriker, der auf Sommerfreizeiten fährt. Und der hartnäckig an einem jungen Mann dran geblieben ist. Einfach hartnäckig geblieben ist. Hätte der es nicht gemacht, wäre es nie passiert. Amen! Come on! Fire! Aber wisst ihr, weißt du, Jesus hat das nicht nur für mich gemacht, sondern er will es für jeden einzelnen Menschen tun. Dann bist du, jeder Mensch da draußen, weißt du, das ist nicht der einzige Junge, der hier so rumläuft. Ich denke, wenn du hier einmal durch den Block läufst, siehst du wahrscheinlich 40 davon. Und jeder von diesen Kids ist getrennt von Gott. Und nicht nur von den Kids, sondern die Banker, die du draußen siehst. Denn Sünde trennt von Gott. Sünde, was ist das? Sachen wie Lügen, Klauen, Stehlen. All die Sachen, die deine Mama dir als Kind gesagt hat, mach sie nicht. Ja, wenn du eine gute Mama hattest. Fassen so die erste Ebene, nenne ich es mal, von Sünde zusammen. Aber dann gibt es ja noch eine zweite Ebene, von der Jesus meiner Meinung nach noch viel öfter spricht. Und zwar ist das die Ebene, wo er davon spricht, wisst ihr, es trennt von Gott, wenn wir hartherzig gegeneinander sind. Wenn wir kein Mitgefühl miteinander haben. Wenn wir schlecht über den anderen reden. Jesus fasst zusammen und sagt jemand, wenn wir unseren Nächsten nicht lieben wie uns selbst, dann trennt das von Gott, weil es ist so sehr gegen das Herz Gottes. Aber Gott wollte diese Trennung nie, weil er jeden Menschen von ganzem Herzen liebt, sagt die Bibel. Von ganzem Herzen. Und deswegen hat er seinen Sohn gegeben, dass er mit weit offenen Armen, mit einer großen Einladung für alle, an diesem Kreuz gehangen hat. Dort sein Blut vergossen hat. Weil nur das Blut von Jesus hat die Kraft, reinzuwaschen. Alles, was uns jemals von ihm getrennt hätte. Nur das Blut von Jesus hat die einzigartige Fähigkeit, dass anstatt, dass irgendwas, was du darin eintauchst, rot wieder rauskommt, es strahlend weiß wie Schnee rauskommt. Besser als mit Persil oder wer macht die weiß? Weißer Riese, Megaperls. Aber weißt du, Jesus, als er am Kreuz gehangen hat, war er all in. Er war nicht wie du und wie ich. Er hat nicht nach 4 Litern Blut gesagt, es reicht, oder nach 9 Litern, was schon ein krasses Wunder wahrscheinlich wäre. Keine Ahnung, wie viel Blut so ein Mensch hat, aber hat nicht nach 9 Litern gesagt, es reicht, es ist genug. Ich gehe jetzt nach Hause, 9 Liter Blut, das muss doch reichen für die Welt. Nein, er ist ganz an diesem Kreuz gestorben. Und der Grund, warum er sterben musste an diesem Kreuz, ist, weil der Hebräerbrief sagt es ganz schön. Damit ein Testament in Erfüllung kommen kann, muss die Person, die es geschrieben hat, erst sterben. Und der Grund, dass wir heute in einem neuen Testament leben dürfen, in einem Bund der Gnade, in einem neuen Bund, in einem neuen Leben mit Gnade, ist einzig und allein, weil Jesus ganz an diesem Kreuz gestorben ist für dich und für mich. Und damit diesen neuen Bund zur Erfüllung gebracht hat. Aber ich habe gute Nachrichten für euch. Und zwar, der Tod konnte Jesus nicht halten. Halleluja! Sag Amen! Denn Jesus ist auferstanden. Hey, wenn du dich jemals gefragt hast, jetzt ist der Moment. Wenn du dich jemals gefragt hast, was ist größer, Weihnachten oder Ostern? Ihr Lieben, ganz ehrlich, wenn du mich fragst, immer Ostern. Die Bibel sagt es ganz klar. Ohne die Auferstehung wäre kein Unterschied zwischen ihm und irgendwem anders. Dann wäre er einfach nur einer, der gestorben ist. dann wäre sein Blut nichts wert, sein Tod nichts wert. Aber seine Auferstehung war das Siegel Gottes auf seinem Leben. Zu sagen, er ist wirklich der, der er vorgegeben hat zu sein. Jedes einzelne Wort, das er gesprochen hat, ist wahr und Realität. Und als Beweis erwecke ich ihn von den Toten, damit für alle sichtbar er hoch erhoben wird. Und dass alle, die auf ihn vertrauen, die auf ihn schauen, nicht mehr leiden, nicht mehr sterben, sondern ewiges Leben haben. Sag Amen! Come on. Weißt du, was ich an Jesus so liebe? Er hat es in einem Weg gemacht, dass wir alle daran teilhaben können. Er hat es, du kannst es nicht kaufen. Was er am Kreuzfisch getan hat, das kannst du nicht kaufen. Das kannst du dir nicht erarbeiten. Das kannst, bleib ruhig hier, ey, ist kein Problem, das Baby ist willkommen. Das kannst du dir nicht erkaufen, das kannst du dir nicht erarbeiten, du kannst nicht genug in genug Gottesdienste gehen. Es gibt nur einen einzigsten Weg, wie du Anteil daran haben kannst. Und das ist, wie du sagst, an ihn zu glauben. Aber es bedeutet, dein ganzes Vertrauen, dein Fundament von allem, da reinzusetzen und zu sagen, Jesus, ich vertraue, dass das, was du am Kreuz für mich getan hast, genug war für meine ewige Rettung. Um mir alles zu vergeben. Ich vertraue dir mit meinem ganzen Leben und ich mache dich zum Herrn über allem. Und ich sage dir, in dem Moment, wo du diese Entscheidung triffst, passiert eine Sache automatisch. Gott wird dir zeigen, dass du auf Wegen gelaufen bist, wo er nicht drauf ist. Und dass das Wege sind, die in Dunkelheit führen. Und dass er da nicht zu finden ist. Und das sind die Wege der Sünde. Und du erkennst aber, okay, ich sehe hier Jesus nirgendwo. Und dann passiert eine Sache, das nennt sich, du tust Buße. Buße heißt einfach nur umkehren. Du siehst hier Jesus nirgendwo, siehst, der ist da nicht, das ist der falsche Weg. Du kehrst um und folgst Jesus jeden Tag deines Lebens. Sag Amen. Sag Amen. Und ihr Lieben, ich weiß, hier sind jetzt einige, weil diese Botschaft ist uns anvertraut, nicht nur für uns, sondern damit rauszugehen, um sie zu predigen. Weil das sind Menschen, die brauchen sie. Das sind Menschen, die leiden, die sterben. Du denkst, Hölle ist nur nach deinem Tod? Wenn Hölle heißt, getrennt sein von Gott, dann sind einige gerade in einer lebendigen Hölle gefangen. Aber du hast die Schlüssel. Und manchmal haben wir so Angst davor, und denken, weil wir lesen auch, ja, und die Pforten der Hölle werden dich nicht aufhalten. Und wir denken so, oh ja, die Pforten der Hölle, das klingt mir so aggressiv, aber Pforten sind ein Verteidigungsmechanismus. Pforten sind kein Angriffsmechanismus. Freunde, die haben Angst vor uns, nicht wir vor denen. Wir gehen da rein und holen einen nach dem anderen raus. Die Pforten der Hölle werden uns nicht widerstehen, sondern wir rennen da rein und holen einen nach dem anderen raus. Sag Amen. Amen. Come on. Aber vielleicht bist du gerade hier und sagst, okay, Lukas, ich habe aber, eigentlich geht's mir gar nicht so. Bei mir sieht's ganz anders aus. Ehrlich gesagt, jeden einzelnen Morgen, wenn ich aufwache, nehme ich mir vor, ab heute mache ich alles anders. Heute mache ich alles richtig. Heute mache ich nicht dieselben Sachen, die ich gestern wieder gemacht habe. Heute ändere ich mein Leben. Und jeden Abend liegst du wieder neu weinend im Bett. Und verzweifelst an dir selbst und weißt eigentlich gar nicht mehr, warum du wirklich morgens aufstehst. Und jeder Schritt, den du machst, fühlt sich einfach nur an wie ein weiterer Schritt in Dunkelheit. Noch tiefer rein und jeder Tag ist noch ein bisschen schwieriger. Und du hast langsam schon die Kraft und die Lust verloren. Und wisst ihr, Gott hat mir mal was offenbart durch eine Geschichte aus meiner Kindheit. Und zwar, wie viele von euch kennen Lucky Luke? Ja? Lucky Luke, den Cowboy? Come on, wenn die Predigt mit Lucky Luke weitergeht, wird's immer gut. Ja? Lucky Luke ist ein Cowboy und der hatte eine spezielle Fähigkeit. Und zwar konnte der schneller ziehen als sein eigener Schatten. Ja? Da hast du immer das Bild gesehen von Lucky Luke, der war da so da drauf gemalt, also sein Schatten an der Wand. Und die hast aber noch die Hand auf dem Schatten im Halfter gesehen. Aber auf dem Bild schon das Loch in der Wand und noch so gequalmt, ja? Weil er schneller gezogen hat als sein eigener Schatten. Und ich habe als Kind ganz oft, ich habe mir irgendwo, mach mal ein schönes Licht hier irgendwo an, mach mal eins an, kannst du eins anmachen? Da habe ich mir ein schönes Licht gesucht. Kann man hier vorne eins der Lichter irgendwie mal hochfahren oder fahr alle hoch, ist egal. Licht ist Licht. Das war weniger Licht, ich bräuchte mehr Licht. Aber es ist nicht schlimm, wenn es nicht geht. Na egal, ich habe mir als Kind immer irgendwo ein Licht gesucht. Und hab mich dann dahingestellt, yes, come on. Hab mich dahingestellt und hab dann geguckt, okay, wo ist mein Schatten? Hier an der Wand, yes. So, und hab dann gedacht, okay, was Lucky Luke kann ich schon zweimal. Ja, hab mich dahingestellt, also, bam, 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 bam. Und hab immer versucht, so schneller zu sein als mein eigener Schatten. Oh, sorry, wenn ich irgendwas verstellt hab. Manchmal hab ich auch, also, Das erklärt vielleicht einiges, auch vielleicht mit den Drogen und so weiter. Aber ich habe mir manchmal dann sowas gesucht, ja. Hab gedacht, ich bin jetzt ein bisschen clever. Versteck mich hinter was, so, ja. Und überrasch meinen Schatten einfach. Wenn ich schnell genug rausspringe, dann weiß ich ja nicht, dass ich komme. So, pass auf. Und hab mir dann so, bam. An dem Tag musste ich eine Lektion lernen, und zwar, aus eigener Kraft ist es unmöglich, deinem eigenen Schatten zu entfliehen. Und genauso ist es aus eigener Kraft unmöglich, deiner eigenen Dunkelheit zu entfliehen. Wenn jeder Schritt, den du machst, sich anfühlt wie ein weiterer Schritt in Dunkelheit, dann weißt du eine Sache, das Licht ist nicht vor dir, sondern hinter dir. Und da gibt es nur einen einzigen Weg. Und zwar dreh dich ins Licht. Dreh dich zu Jesus. Denn Jesus sagt, ich bin, nun redet Jesus wieder zu ihm und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Sag Amen! Dreh dich zu Jesus. Dreh dich ins Licht. Come on. Wir sind im heiligen Moment dieser Predigt angekommen. Und ich will, dass jeder einzelne von euch jetzt aufsteht. Und du schließt deine Augen und du streckst deine Hände aus, so, links und rechts. Und wenn du deinen Nachbarn noch berühren kannst, bist du zu nah dran. Ich will, dass ihr alle 2, 3, 5 Schritte auseinander geht. Weil das ist ein Moment zwischen dir und Gott. Und nicht zwischen dir und deinem Pastor. Das ist nicht ein Moment zwischen dir und deiner Ehefrau oder deinem Ehepartner. Ich will, dass ihr eure Augen schließt. Und Gott eine Antwort gibt auf die Frage. Wie viele von euch wollen heute sich ganz ins Licht drehen, ihre eigene Dunkelheit hinter sich lassen und endlich in Freiheit leben? Amen, 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 Amen. Ich sehe eure Hände. Hebt die Hand hoch, hebt die Hand hoch, hebt die Hand hoch. Yes, 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 yes. Es wird eh gleich noch krasser. Also, lass die Hand oben. Weil weißt du, das Problem ist, wenn wir uns hier nicht trauen, im Haus Gottes, unter Brüdern und Schwestern, wo wir uns freuen, wo die Bibel sagt, da ist keinerlei Schuld oder Scham mehr, wenn wir in Christus Jesus sind, keinerlei. Und im Haus Gottes, unter Familie, ist das die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Aber wenn du dich hier nicht traust, einen Schritt zu machen, einen sichtbaren, dann weiß ich eine Sache, aus Erfahrung, nicht aus Hochmut, aus Erfahrung, dann wirst du dich nicht trauen, auf deine Arbeit, in dein Privatleben, abends vor deinem Computer, oder wo auch immer du immer wieder an den Punkt kommst, dass du nicht das machst, was du eigentlich machen wolltest. In dem Moment auch standhaft zu sein. Deswegen will ich, dass jeder Einzelne, der sagt, ich will heute mich ganz ins Licht drehen, ganz zu Jesus, nicht mehr in Dunkelheit wandeln, sondern im Licht wandeln. Wenn das du bist, dann komm jetzt nach vorne und knie dich einfach hier vorne hin. Komm zu Jesus. Yes, 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 komm nach vorne. Jeder, der gerade eben diese Entscheidung getroffen hat, gesagt, yes, ich will mein Leben ganz ins Licht drehen. Yes, 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 yes. Da waren so viel mehr. Wenn das du bist, komm einfach nach vorne. Komm nach vorne. Wir beten hier. Hey, das ist Freiheit, die gerade passiert. Du kannst entweder heimgehen und auf dem Weg nach Hause dich ärgern und weinen und denken, hätte ich doch mal. Das habe ich ganz oft. Ich habe so oft im Auto gesessen und gedacht, hätte ich doch heute die Entscheidung getroffen. Vielleicht. Und du kannst dich ärgern und weinen oder kannst heute heimgehen in Freude, mit Lachen in deinem Herzen. Mach da ein bisschen Raum, komm da ein bisschen nach vorne, komm ruhig da ein bisschen nach vorne, dass mehr Leute mit nach vorne kommen können. Yes, 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 komm nach vorne. Denn heute ist dein Tag der Freiheit. Heute ist dein Tag, an dem du erlebst, du drehst dich ins Licht Jesu. Und er macht dich komplett frei. Amen. Okay, ist da noch irgendwer? Warte nicht länger. Wenn's dran ist, mach den Schritt jetzt. Komm zu Jesus. Dreh dich ganz in sein Licht. Lass die Dunkelheit hinter dir. Okay, come on. Dann lass uns alle gemeinsam beten. Und dafür strecken wir unsere Hände zum Himmel. Jesus, wir beten laut. Nein, wir beten laut, ja. Okay. Wir beten alle laut, ja. Ich will keinen sehen, der nicht laut betet. Ich habe da hinten ein paar gehört, die haben nicht laut gebetet. Wir sagen, Jesus, ich komme zu dir und bitte dich, vergib mir. Ich drehe mich ganz in dein Licht. Von heute an folge ich nur dir.
Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben. Mach mich ganz rein. Ich bin ganz dein. Sei du ganz mein. Jesus, ich liebe dich und brauche dich. Heiliger Geist, füll mich jetzt. Amen. Amen. Komm, können wir mal einen ganz großen Applaus geben? Das war die beste Entscheidung, die du heute treffen konntest. Und vielleicht sogar, wenn du es zum allerersten Mal gemacht hast, die beste Entscheidung deines Lebens. Aber ich will ganz kurz, alle mal kurz da bleiben, wo sie sind. Mir ist es ganz wichtig, dass sie versteht. Wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, und ich weiß, es war nicht für alle das erste Mal oder sonst irgendwas, aber wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, wenn du einen Schritt gemacht hast, dann gibt Jesus dir, wie gesagt, ein ganz neues Leben. Nicht ein leicht renoviertes, nicht ein bisschen frisch angemaltes, nicht das, was gestern noch war, mit ein bisschen Politur drauf, sondern ein ganz neues Leben. Egal, was vor 2 Minuten, noch bevor du reingekommen bist, heute in den Gottesdienst oder noch im Gottesdienst passiert ist, was du dir vielleicht auch auf dem Handy angeguckt hast, ist es egal. Jesus schenkt dir ein ganz neues Leben. Wie gesagt, du wirst sogar von Neuem geboren. Das ist wie was ganz Neues ist, was passiert. Ein ganz neues Leben. Wie gesagt, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues ist geworden. Und Paulus sagt dann, weißt du, ich schaue nicht zurück auf das, was hinter mir liegt, sondern ich laufe den Lauf, der vor mir liegt. Okay? Wenn heute dein Gewissen nochmal anklopft, nicht dein Gewissen, aber der Teufel nochmal bei dir anklopft und sagt, aber weißt du noch, was du gestern gemacht hast? Weißt du noch, was du vorgestern, vor 2 Tagen, letztes Jahr, vor 5 Jahren? Dann sagst du, es ist egal. Dieser Mensch ist tot. Dieser Mensch, der das getan hat, den gibt es nicht mehr. Sondern du bist eine neue Kreatur. Du hast ein ganz neues Leben. Und du sagst, es ist schade, dass das irgendwer gemacht hat, aber ich war das nicht, weil dieser Mensch ist tot. Ich bin eine neue Kreatur. Ich bin ein neuer Mensch. Ich habe ein neues Leben. Amen. Amen. Versprecht ihr mir das? Ja? Das war die beste Entscheidung deines Lebens. Come on. Amen. Amen. Okay. Ihr Lieben.